Also ich würde ja auch im Urlaub gerne mal an den Starnberger See fahren.
Und die Fischer treffen.
Und die Fischer treffen. Und mich mit dem Bötchen rausfahren lassen. Solveig.
Hallo Daniel.
Und schon sind wir wieder vereint und nehmen ein Thema in Angriff, das noch mit unserer letzten Folge eigentlich direkt zusammenhängt.
Ja, hatten wir eigentlich auch schon angekündigt in der letzten Folge.
Ja, wir hatten es.
Ich hatte es zumindest so ein bisschen
angedeutet. Wir hatten eine Ahnung gegeben, ja.
Denn diese zwei Folgen, die wir jetzt zusammen aufnehmen, ist so ein bisschen auch gedacht, ja, als eine zusammenhängende Geschichte zum Thema Homosexualität vom Kaiserreich bis 1933.
Mhm.
Beziehungsweise die Entwicklung des, ja, von Homosexualität, überhaupt diesen Begriff von Homosexualität und dem Umgang mit Menschen, die homosexuell leben.
Wobei wir in der letzten Folge gemerkt hatten, das wurde vor allem benutzt.
Ja. Also beziehungsweise eben auch dieser, also als Beispiel, wie eben damit umgegangen wurde. Mhm. Und wir hatten es ja auch schon angesprochen, der Paragraph 175 ist gerade in der deutschen Geschichte ein großes Thema.
Mhm. Eine preußische Erfindung.
Ich finde es sehr interessant. Ich habe das mal versucht nachzugucken. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig rausgefunden habe. Den gab es, soweit ich weiß, nur in Deutschland.
Europa. Das ist natürlich das Strafgesetzbuch. Ich glaube, sicher in anderen Ländern.
Ich habe das nicht, also ich habe das nicht.
Strafrechtliche Regelungen.
Das meine ich, dass ich glaube, nur in Deutschland wirklich so prominent im Strafgesetzbuch steht. Also in Italien.
Bei Italien
nicht.
Auf keinen Fall, weil da sind die alle immer hingefahren.
Genau, in Frankreich glaube ich auch nicht.
Mhm. Und in Bayern auch nicht.
Und in Bayern bis 71 auch nicht. Beziehungsweise, also das heißt jetzt natürlich nicht, dass das in den Ländern nicht verfolgt wurde, aber ich glaube, da wurde es dann immer als sittenwidrig oder Erregung öffentlichen Ärgernisses verfolgt, aber nicht aktiv.
Also nicht so als Extraparagraf.
Genau, nicht als Extraparagraf.
Ausführlich beschrieben.
Das finde ich immer ganz, ganz interessant, dass die Deutschen sich das nochmal aktiv ins Strafgesetzbuch.
Die Preußen.
Die Preußen erst.
Aber dann gut in das Reichsstrafgesetzbuch übernommen haben. Ja.
Genau, und die anderen das irgendwie dann so verheimlicht quasi verfolgen.
Und damit sozusagen immer die Vorlage geschaffen haben für Erpressungsgeschichten.
Genau.
Also es ist ja eigentlich, glaube ich, das Fatale an diesen Paragraphen gar nicht, dass natürlich sind auch Leute deswegen verurteilt worden. Aber wir haben ja jetzt bei Eulenburg letztes Mal gesehen, was für ein Riesenskandal das war, ohne dass dieser Paragraph überhaupt zur Anwendung gekommen ist. Aber meistens geht es ja dann darum, Menschen, die vor allem in der Öffentlichkeit irgendwo stehen, zu erpressen mit dem, was sie privat vielleicht tun.
Also es wird halt eben auch aktiv so als Waffe verwendet, wie wir das eben auch beim Harden gesehen haben. Also für ihn ist die Anschuldigung der Homosexualität eine Waffe, die er benutzt, um das durchzusetzen, was er für gut und richtig hält. Und das nutzt er dann eben. Und da wird eben dieser Paragraph viel benutzt. Es sind viele Menschen, die sich dann auch in den Selbstmord flüchten, in dem Sinn, also die Selbstmord begehen, um dieser Anschuldigung zu entgehen und auch in dem Sinn ihre Familie zu entlasten, dass die damit eben nicht umgehen muss. Also auch wieder diese Vorstellung, Homosexualität als Schande, der man entfliehen muss, sieht man hier ganz klar.
Und da der erste große Skandal, also nicht so großer Skandal, aber eben, was wir kurz erwähnt hatten am Rande, 1902, dass der Krupp.
Ja.
Friedrich Krupp.
Friedrich Albert heißt er, glaube ich.
Dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Selbstmord begangen hat. Und der Kaiser da aber noch zu ihm stand.
Ja.
Und zu seiner Beerdigung kam und sich da noch nicht einschüchtern ließ.
Und auch ganz klar bekannt war. Mhm. Also Wilhelm II. Wusste ganz klar von den Interessen dieses Krupp. Familienmitgliedes.
Ah, ja.
Denn dieser Friedrich Albert heißt er, ich glaube Friedrich.
Also Friedrich auf jeden Fall.
Und dann kommt, glaube ich, der Albert. Ist nämlich gerne immer nach Capri gefahren, nach Italien. und eben nicht, um die rote Sonne im Meer versinken zu sehen.
Das auch.
Vielleicht auch. Aber auch vor allem,
um Fotos zu machen.
Um Fotos anfertigen zu lassen. Er hat das nicht selber gemacht. Ja, okay. Er hatte da einen Fotografen zur Hand, der dann die schöne männliche Jugend Italiens, vor allem Capris, nackt für ihn fotografiert hat. Und da hat er tatsächlich mehrere Bilderserien anfertigen lassen und von denen Wilhelm II.
Das war aber nicht zufällig, wie heißt der Wilhelm von Göden, glaube ich.
Das kann gut
sehr
sein.
Sehr bekannt für solche Fotos, wo er sozusagen so quasi antik, ja, so griechische, römische Götter von jungen italienischen Fischern nachstellen, ja, lässt.
Ja. Also die stehen dann da meistens, haben irgendwie eine Efeu-Röhre
so um die Lenden.
Ja, ja, und das ist dann
Performer oder nur um eine Schulter.
Ja. So, ja. Und Wilhelm II. Soll tatsächlich Abzüge bestellt haben.
Das sind ja auch schöne.
Sind schöne Bilder auch. Also, aber es war auf jeden Fall klar, auch dem Kaiser, was der Krupp dort tut. Und das ist eben rausgekommen. Und der Krupp hat sich dann eben höchstwahrscheinlich selbst getötet, um eben diesem Skandal zu entgehen. Und es soll dann eben auch einen Brief von Wilhelm II. Geben, wo er eben sagt, ja, er war halt einfach zu naiv, er war zu unvorsichtig, er hätte damit rechnen können, dass das passiert. Also auch da, auch Wilhelm II. Ist sich eben bewusst, was passiert ist und welche Konsequenzen das hat. Und es ist eben interessant, genau wie du sagst, da steht er noch hinter dem Krupp, geht zur Beerdigung und bei Eulenburg ist es dann doch zu groß, der Skandal.
Ja.
Da kann man dann nichts mehr tun. Und wir hatten ja in der ersten Folge zu Eulenburg einen den Gerichtsgutachter angesprochen, Magnus Hirschfeld. Um den soll es in dieser Folge noch mal ein bisschen ausführlicher gehen. Beziehungsweise um ihn natürlich als Person auch, aber auch so die Entwicklungen, die mit ihm von ihm angestoßen wurden und während auch seiner Lebenszeit sich so entwickelt haben. Denn wenn man so auch so Magnus Hirschfeld mal googelt oder auch mal bei YouTube was eingibt, dann kommt nicht so viel zu Magnus Hirschfeld, was ich sehr schade finde. Ja,
das ist schon ziemlich bekannt.
Also bei YouTube nicht, okay. Bei Google schon.
Ihr könnt uns gerne noch andere Portale nennen, das mal recherchieren.
Was aber immer kommt, ist ja die Weimarer Republik. Die queere Weimarer Republik. In der Weimarer Republik war auf einmal ab 1919 ging es los. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, in der Geschichte selten der Fall, dass auf einmal irgendwie was losgeht, sondern das hat eben viel Vorarbeit benötigt. Und auch schon während dem Kaiserreich gab es queeres Leben. Wir haben drüber gesprochen. Natürlich eher zurückhaltend, weil es eben verfolgt wurde. Nichtsdestotrotz haben die Menschen sich ihre Orte geschaffen, wie zum Beispiel der Liebenberger Kreis, hat sich dort ausleben können.
Und ich glaube, in Berlin am Nollendorfplatz, da wo sich das heute auch konzentriert, konnte man auch damals schon
Lokalitäten finden, wo man sich ein bisschen
freier fühlen konnte.
Das ist eben nicht alles in der Weimarer Republik hochgekommen, sondern schon im Kaiserreich. Das ist so ein bisschen der Gedanke der heutigen Folge, wenn wir eben auch von Magnus Hirschfeld sprechen. Vielleicht so ein bisschen zu den Daten von ihm. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Also er ist 1868 geboren, hat dann 1892 in Berlin, glaube ich, ist er zum Doktor der Medizin promoviert worden. Also er hat an verschiedenen Orten studiert, zum Schluss in Berlin, hat dort eben Medizin studiert. Und er hat dann eben sehr schnell so seinen Fokus auf dieses Thema der Sexualwissenschaft gelegt. Also der Erforschung auch von all diesen, in Anführungszeichen, unnormalen Tendenzen, wie eben Homosexualität zunächst. Und das ist eben so besonders, weil er tatsächlich so der Erste mit ist, der Sexualität wissenschaftlich untersucht. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur, dass Sexualität moralisch betrachtet wird oder religiös betrachtet wird, sondern man sieht es jetzt als Wissenschaft an. Und da ist Magnus Hirschfeld sehr wegbereitend, sehr wichtig, aber er ist natürlich nicht der Erste. Der Erste ist Karl Heinrich Ulrichs er ist als erster angesehen, auch wieder interessanterweise nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit.
Das ist der mit den Urningen.
Ah. Und Karl Heinrich Ulrichs publizierte 1864 schon eine 12-bändige Schrift zum Thema Forschung über das Rätsel der männlichen Liebe.
Ach.
Und,
aber nicht in Preußen.
Nee, in Hannover.
Ah ja.
Er war in Hannover. Aber da war es
auch nicht besser.
Auch nicht besser, weil 64 ist es schon Norddeutscher Bund.
Nee. 64 ist Hannover noch Hannover.
Okay, ja. Dann, aber also es wird ihm dann tatsächlich zum Verhängnis. Also auch Hannover ist jetzt nicht liberal und offen. Mhm. Und er publiziert das und ist auch tatsächlich sehr offen darin, dass er eben ausschließlich Männer begehrt. Und da ist es eben, wir würden heute sagen, er ist eben ganz klar homosexuell. Diesen Begriff gibt es aber noch gar nicht in der Zeit, in der Karl Heinrich Ulrichs arbeitet, beziehungsweise der entsteht ein paar Jahre später, vermeintlich. Es wird eben auf Karl Maria Kertbeny zurückgeführt, ein österreichischer, ja, ich weiß gar nicht, Jurist. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er Jurist war, aber er hat sich auf jeden Fall zu diesen Themen beschäftigt und in einem Brief eben diesen Begriff homosexual geprägt, wo er eben meint, dass es sich hierbei um Männer handelt, die ausschließlich andere Männer begehren oder Frauen, die ausschließlich andere Frauen begehren.
Aber und, Frauen begehren doch damals noch gar nicht.
Ja, aber sie werden dann doch irgendwie noch mitgenannt. Okay. Also das muss man sich auch klar machen, dass sehen wir auch am Titel vom Beispiel in Ulrichs Schrift, es geht um die mann-männliche Liebe. Das ist sein Hauptinteresse. Und die Frauen werden dann immer so nebenbei so, ach ja, die gibt's auch. Also, aber das interessiert mich nicht, weil ich bin Mann und ich begehre Männer. Mhm. Und
wie auch das Strafgesetzbuch, ja, genau. Sich nur für die mann-männliche Liebe interessiert.
Die Frauen sind da rausgenommen.
Also bei Frauen, wenn es rauskam, waren die sicherlich auch gesellschaftlich hatten einen schwierigen Stand, aber mussten zumindest die Justiz nicht fürchten. Höchstens die Psychiatrie.
Ja. Ja, die werden dann immer sehr schnell in die Psychiatrie eingewiesen. Und was eben so interessant ist, auch natürlich gab es davor Menschen, die das gleiche Geschlecht begehrt haben. Man hat es aber nicht definiert, beziehungsweise man hat da gar nicht drüber gesprochen. Und man hat es dann heimlich getan oder man hat es offen getan. Aber das war eben nicht dieser Vorstellung von ja identitätsprägend, wie wir das heute nennen, wo man sagt eben, ich bin homosexuell und deswegen lebe ich eben mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zusammen. Und sondern man dachte so, ja, ich begehre halt einfach andere Männer. Und es hat eben auch noch nicht diesen Lebensentwurf zur Folge gehabt, dass man auf eine Ehe mit einer Frau, wenn man jetzt eben als Mann eben andere Männer begehrt, haben die nicht auf eine Ehe mit Frauen verzichtet, weil das einfach dazugehört.
Aber es war doch schon immer, also wir jetzt in Europa, im christlichen Kontext, war das doch immer verpönt und sündhaft und Sodomie. Und das muss doch klar gewesen sein, dass das etwas ist, was eben nicht gewünscht ist, was Gott nicht will. Oder
das stimmt.
Man muss das auch einen Namen dafür gehabt haben. Also man hat einfach Sodomie oder Unzucht gesagt.
Es ist einfach
aber es ist dann nicht trotzdem dasselbe, ob ich jetzt sage, also jetzt Unzucht ist natürlich moralisch dann der Ausdruck, aber dass es trotzdem das Verständnis gibt quasi von Homosexualität.
Also es gibt schon, also natürlich, also der Unterschied ist eben, das sind Akte, die ich tue. Das ist eine Tat, Unzucht zu betreiben. Das ist nicht Teil meiner Identität, sondern das tue ich einfach. Es ist einfach eine Sünde, die ich begehen kann. Mhm. Und wenn ich das eben tue, dann habe ich mich versündigt und dann muss ich das beichten und dann komme ich ins Fegefeuer, all das. Aber die sehen das noch nicht so als Teil, so bin ich eben, sondern das mache ich halt, ich begehre das. Und dann, wenn wir uns eben auch so diese Moralkanon anschauen, die dann auch von der Kirche vorgegeben werden, da zählen viel zählt zur Unzucht. Also Masturbation zählt zur Unzucht. Analverkehr auch mit zwischen einem Mann und einer Frau zählt zur Unzucht. Mhm. Also alles, was eben nicht also jede sexuelle Handlung, die nicht dazu führt, dass Kinder produziert werden, werden als Unzucht angesehen. Mhm. Das heißt, es ist eben viel weiter gefasst und noch nicht so klar auf homosexuelle Handlungen reduziert. Das wird natürlich auch beschrieben, darf man nicht machen. Aber es ist eben noch nicht klar, die Homosexualität ist die Sünde, sondern die Handlung, die nicht zu einem Baby führt, ist die Sünde. Weil Sexualität an sich
die
ja
nicht
schon
offen
Sünde
ist für den Nachwuchs.
Genau, weil ein guter Christ hat nur sexuelle Hand oder verführt nur halt sexuelle Handlung, wenn er ein Kind zeugen möchte, zum Spaß. Es ist pfui. Hat, glaube ich, schon Augustinus gesagt.
Ja gut, soweit müssen wir heute, glaube ich, nicht
zurückgehen. Nein, aber wie gesagt, also nur um das eben klar zu machen, die Sexualmoral, es ist alles pfui, was Spaß macht.
Okay.
Und ich finde da immer das Beispiel eben dem vom Herzog von Orléans, dem Philipp, kann man das eben sehr schön ablesen. Das
Bruder
ist der Bruder
von Ludwig dem 14.
Genau.
Das ist schon auch eine Weile, ein bisschen weiter zurück jetzt.
Auch schon ein bisschen weiter zurück, aber bei ihm ist es ihm bekannt, dass er Männer bevorzugt hat.
Ja, der erschien auch in Damenkleidung beim Abendball.
Und hatte Favoriten, ja. Die waren auch namentlich bekannt. Das war allen.
Oder nicht versteckt, das war so wie die First Lady oder die Favoritin des Königs oder so.
Also das hat er wirklich offen ausgelebt. Trotzdem war er zweimal verheiratet, trotzdem hat er 6 Kinder produziert. Also
ja, gut, musste er natürlich.
Also das ist eben dieser.
Nicht, also jetzt auch für die Dynastie, falls der andere Bruder die Kinder nicht überleben, dass dann die andere Linie übernehmen kann. Ne? Genau. Das war natürlich doch nochmal unter einem ganz anderen Druck.
Genau, also das ist halt dieser Punkt, das eine schließt das andere halt nicht aus. Also er muss seine familiäre Pflicht erfüllen.
Ob das bei den, wenn das sozusagen ein Bauer in Frankreich zur selben Zeit offen ausgelebt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so akzeptiert worden.
Das stimmt, das muss man auch nochmal klar machen. Es gilt die Halsgerichtsbarkeit Karls des Fünften.
Aber nicht in Frankreich.
Nicht in Frankreich, aber die haben ein ähnliches Gesetz. Da werden wegen Unzucht wird man verbrannt. Also da hat der Philipp auch noch mal profitiert von seinem Adelsstand und seiner sehr nahen Verwandtschaft zu Ludwig dem 14. Ja. Aber das ist eben als Beispiel, um klarzumachen, wie das wahrgenommen wird in der Zeit. Es ist eben noch nicht so klar definiert. Man hat häufig auch keine Begriffe dafür. Und das merken wir dann auch, wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert kommen, wo es eben die ersten Männer gibt, die sich versuchen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen auf einer wissenschaftlichen Basis. Sie fangen jetzt überhaupt erst an, Begriffe zu schaffen. Und Karl Heinrich Ulrichs schafft eben Begriffe, die sich nicht durchgesetzt haben. Er schafft nämlich den Begriff. Beziehungsweise es waren 12 Schriften zum Thema der Mann männlichen Liebe. Und er schafft den Begriff des Urnigen.
Urnigen.
Ja, also und das leitet sich von Uranus ab.
Ah, okay.
Und da merken wir dann auch schon den Bildungsstand, den der Karl-Heinrich Ulrichs hinter sich hat. Denn Karl-Heinrich Ulrichs war zunächst Beamter in Hannover, musste dann diesen Posten räumen, weil er eben offen und sehr publik machte, dass er eben ausschließlich Männer begehrt. Und dann auch auf einer Tagung eine flammende Rede dazu hielt, dass er eben ausschließlich Männer begehrt und dass das auch völlig normal ist und er nichts Böses tut und dass es sein menschliches Recht ist, deswegen nicht diskriminiert zu werden. Und daraus musste er dann gehen.
Ich wäre so gerne dabei gewesen, diese Gesichter gesehen von den Leuten.
Es ist großartig. Und
also so, ich bin schwul und das ist auch gut, ja, so aber 1864 oder was?
Ja, so ein bisschen in dem Sinne. Also und er war wahnsinnig guter Lateinkenner. Also sein Latein war hervorragend und er hat dann auch eben versucht, Latein quasi wieder zur Lingua Franca zu machen, hat dann als Lateinlehrer gearbeitet. Also es scheinen so seine 2 großen Interessen gewesen zu sein, Homosexualität und Latein. Und daher kommt dann eben auch so seine Begriffe, denn eben diese Urningen oder Urninger leiten sich eben von Uranus ab. Und dann denkt man sich, das hat Uranus mit dem ganzen Kram zu tun. Es hat aber gar nichts.
Ich bin auch so schlecht in Mythologie. Ich weiß gar nicht, welcher Gott das eigentlich war.
Ja, Uranus ist auch gar kein Gott, sondern ein Titan.
Titan. Ja, okay.
Und Uranus ist so der erste Titan zusammen mit Gaia. Also Gaia ist die allererste, die es gibt. Und Gaia ist einfach nur.
Und sie hat ihn geboren. Und das war ihr Mann dann auch.
Genau. Also Gaia gebiert erstmal aus sich selbst heraus und dann gebiert sie zusammen mit Uranus alle anderen Titanen. Uranus wird dann von seinem Sohn Kronos kastriert. Die verstehen sich nicht so gut miteinander.
Offensichtlich.
So Vater-Sohn-Komplikation. Das zieht sich auch in die nächste Generation.
Der mag ja auch seine Kinder nicht besonders.
Genau, also Kronos und Zeus mögen sich auch nicht. Die Geschichte geht eben, dass dann das Glied, das Uranus abgeschlagen wurde, ins Meer fällt, anfängt zu schäumen und daraus wird die Aphrodite geboren.
Ach.
Und deswegen ist sie auch die Schaumgeborene. Schalte
doch mal wieder die griechische Sagenwelt zu dir.
So, und daraus leitet
aber
sich
der,
dieser Begriff.
Aber die schneiden sich doch jetzt nicht
irgendwie. Nein, das hat auch nichts damit, sondern die Schaumgeborene. Die durch den Mann geborene Aphrodite, ohne Frau, ohne Einwirkung einer Frau, ist sie geboren worden. Nur durch das Glied ihres Vaters. Und deswegen leitet er das eben von dieser Aphrodite Uranus ab und sagt, das sind die Urninger. Und es gibt eben natürlich.
Das ist aber schon ein bisschen sehr, kann ich schon verstehen, dass ich das nicht durchgesetzt habe.
Ich sag ja, seine 2 Interessen waren Homosexualität und Latein. Aha. Und es gibt natürlich ein Gegenstück, die heterosex, also wie heute sagen wir heterosexuelle Männer, das sind die Dioninger. Und die leiten sich von Dione ab,
okay.
Weil Aphrodite hat noch eine andere Origin-Story, sagt man es heute. Und das ist eben die Geschichte, ich glaube auch wieder mit Uranus und der Dione. Und die zeugen die Aphrodite und die Aphrodite wird von einer Frau geboren.
Aha.
Und deswegen wird das eben, ist das dann die Aphrodite Dioni. Und das sind dann eben die heterosexuellen Männer. Okay. Und er umschreibt das, also es gibt die Dioninger, die Dioninger, und die haben eine männliche Seele in einem männlichen Körper.
Mhm.
Und es gibt die Urninger, die haben eine weibliche Seele in einem männlichen Körper.
Wo sollen da jetzt die weibliche Seele herkommen, wenn du doch gerade so betont hast, dass es doch um die Schöpfung
Ja, das ohne weiß Frau ich jetzt geht. Auch nicht. Aber
du
das
hast also
ist
nicht
so,
die 12 Schriften durchgelesen.
Also, ja, das tut mir leid. Aber also das ist so die Erklärung. Und er benennt es dann eben so. Er leitet es dann davon ab, weil Aphrodite ist natürlich auch die Göttin der Sexualität. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, muss ich zugeben, mehr an diesem Thema aufgehangen, dass er männliche Seelen männlichen Körpern zuweist und weibliche Seelen männlichen Körpern zuweist. Also das war jetzt für mich mehr von Interesse, als nachzugucken, wie er das jetzt erklärt.
Das klingt jetzt aber eher nach so einem modernen Gender-Thema.
Das ist nämlich der Punkt. Also so würden wir oder haben wir lange zur Zeit, auch das wird zu der Zeit eben stark debattiert, eigentlich eher Transsexualität verstanden. Also diese, auch das wird heutzutage so nicht mehr formuliert, aber in den 90ern, 2000ern, wo ich groß geworden bin, ist das so in den Medien immer noch verbreitet worden. Bei einer Transfrau handelt es sich um eben einen weiblichen Geist in einem männlichen Körper und deswegen soll der männliche Körper angepasst werden. Das wird heute, wie gesagt, so nicht mehr als Erklärungsmuster verwendet, eben weil da gewisse Punkte problematisch sind. Und hier benutzt er das aber eben nicht, um eine Transgeschlechtlichkeit zu beschreiben, sondern eben um diese ja Homosexualität, Heterosexualität zu erklären. Ich finde es eben dann auch interessant, diese weibliche Seele in dem männlichen Körper. Naja. Also für ihn ist es auch wieder, ist es so klar, ja, wenn man einen, also haben wir auch wieder einfach dieses binäre System Mann-Frau und wenn man als Mann einen Mann begehrt, dann weil man eine weibliche Seele hat.
Mhm.
Würde ich so jetzt auch heutzutage nicht mehr formulieren. Aber das finde ich eben
ist.
Ja,
ist der Klassiker. Ich glaube, das ist das, was den meisten durch den Kopf geht.
Ja, Thema. Aber das ist
die, so wie in der letzten Folge, genau. Es hat diese weiblichen Eigenschaften.
Genau, das ist halt so das Problem, das ich damit habe, dass eben. Also dass auch dieser Ansatz gar nicht mal jetzt von ihm, glaube ich, so benutzt wurde, aber dass das eben die klassische Vorstellung ist, homosexuelle Männer sind eigentlich weibische Männer, dass die sind verweiblicht, die sind zu freundlich, die sind zu lieb, die all diese Dinge, die mögen in Anführungszeichen weibliche Dinge. Die interessieren
sich für das Frauenprogramm.
Genau, also das stellt ja die Gegenwart, also die Realität nicht dar, das meine ich immer. Und das führt eben auch, es wird immer auch mal gerne so als Ansatz zur Diskriminierung genommen. Und das war ja auch so ein bisschen das Argument, warum der Liebenberger Kreis nicht geeignet ist, auf den Kaiser einzuwirken, weil das sind ja diese Freundlichen, diese Friedfertigen, die Musik spielen und den Kaiser ablenken. Das ist hier halt wieder drin. Auf der anderen Seite, er versucht halt einfach Begriffe zu schaffen mit dem Vokabular, das er besitzt. Und das finde ich dann, also irgendwo muss man halt anfangen.
Deswegen, ist halt dumm, dass es so
ja,
kompliziert ist.
Genau, und auch so komische Namen hat, die man nur sehr schwierig aussprechen also kann.
Eigentlich hat er da 12 Schriften verfasst, die außer ihm wahrscheinlich noch 10 Leute gelesen haben damals. Dann hat er sich hingestellt in der Konferenz und gesagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Entgeistert geguckt und gesagt, vielen Dank für Ihren Beitrag, jetzt können Sie bitte gehen.
Ja, aber er hat danach einfach so stolz, dass er sich getraut hat, es ihm zu sagen.
Und wir kennen ihn eigentlich nur, weil er der Erste war.
Genau. Und weil er auch diese sehr komische Vokabular erfunden hat, dass ich
ihn. Aber es ist interessant, dass das Konferenz, ich hatte so im Kopf, dass der sogar mal im Reichstag gesprochen hat oder so als irgendwo aufgetreten wäre. Okay, das war dann Quatsch.
Ich glaube, das war so eine Tagung. Okay. Also es war so eine.
Ja gut, das wäre jetzt auch ein bisschen krass, wenn der jetzt im Reichstag hört, dass er sich da nicht so hinstellen und sagen so. So sieht's aus.
Und also
gereinigt oder gesteinigt.
Ja, genau. Beziehungsweise ich habe das jetzt auch nur angebracht, um zu zeigen, wie früh diese Thematik ansetzt. Das ist eben schon in den 1860ern Menschen gibt, die das debattieren und dann auch für ihre Rechte sich einsetzen. Ulrichs, auch er fügt dann nachher auch noch Frauen hinzu, die dann
in sein Weltbild
und sagt dann, ja, es gibt ja dann eben auch Frauen, die andere Frauen begehren, und das sind dann die Urniden oder Urnindeln, okay, oder so.
Ist jetzt nicht also überraschend.
Ist eben dann auch wieder das gespiegelt, eben dann die männliche Seele im weiblichen Körper ist dann auch wieder dieses typische, was dann ja eben auch lesbischen Frauen immer gerne vorgehalten wird, dass das ja Mann-Weiber sind. Und naja, es war ein Anfang. Ich finde es sehr bemerkenswert. Über die Problematik können dann andere diskutieren, die sich damit besser auskennen, sagen wir so. Und damit kommen wir dann eben quasi, die nächste Generation wird dann begründet mit Personen wie Magnus Hirschfeld.
Den wir als Gutachter kannten.
Den wir ja schon als Gutachter kennengelernt haben. Der sagt, das ist alles Natur. Und in dem Sinne gründet er schon 1897 in seiner Charlottenburger Wohnung die wissenschaftlich, oder beziehungsweise das wissenschaftlich humanitäre Komitee. Das hatte ich auch in der vorherigen Folge schon angesprochen. Und dieses Komitee hat sich eben zum Ziel gesetzt, Homosexualität zu entkriminalisieren. Also dieser Paragraph soll abgeschafft werden. Und man möchte das eben durch wissenschaftliche Forschungen erreichen. Und wir hatten ja auch in der vorherigen Folge schon von dem Adolf Brandt kurz gesprochen. Das ist ganz interessant. Der gründet nämlich ein Jahr vorher diese Zeitschrift, wenn du dich erinnerst, der eigene.
Mhm. Den kannten wir auch, weil er da Flugblätter verbreitet hat, genau, über den Reichskanzler, der dagegen geklagt hatte und gewonnen hatte. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir uns ziemlich sicher, dass er die Ikone von Moltke doch recht eindeutig homosexuell war.
Also diese 1890er scheint tatsächlich so eine Phase gewesen zu sein, wo dieses Thema auch diskutiert wird. Also wir haben verschiedene Gruppen, die sich formieren. Und was eben mit bei Adolf Brandt auch noch so ein Thema ist, das hatten wir vorher nicht angesprochen, dass er, ja, wie formuliert man das richtig, dass Homosexualität eher so als soziologisch, nicht mal richtig soziologisch, aber so sieht, kann ich das nicht richtig beschreiben, aber eher so in die Richtung Naturverbundenheit geht. Also auch er sagt, Homosexualität ist natürlich und sollte erfahren werden, aber er macht das nicht wissenschaftlich wie Magnus Hirschfeld eben, sondern eher so, ja, sozial-gesellschaftlich möchte er das aufbauen. Und bei Adolf Brandt kommt auch noch eine massive Frauenfeindlichkeit hinzu. Mhm. Also er ist da sehr stark in diesem griechisch-römischen Ideal. Und
so wie Kuno über seine Frau gesagt
genau,
hat.
Genau, genau, dass Frauen halt nur Gefäße sind und die sind halt sehr stark in dieser griechischen Rezeption, also dieses griechischen Ideals, und auch die griechischen Philosophen waren schon sehr frauenfeindlich, und das wird hier einfach wieder gespiegelt.
Wozu die klassische Bildung so führt.
Ja. Also, und das sind eben so verschiedene Ansätze auch eben, um Homosexualität gesellschaftlich zu legitimieren und zu entkriminalisieren und auch dieses Stigma und diese Scham zu entfernen. Also die arbeiten auf das gleiche Ziel hin, aber ihre Methoden sind halt grundsätzlich verschieden. Wie gesagt, Magnus Hirschfeld arbeitet eben sehr wissenschaftlich, versucht das eben durch Studien zu belegen, dass Homosexualität völlig normal ist, und führt da eine Studie 1904 zu durch, indem er Studenten und was war es noch? Metallarbeiter waren es, glaube ich.
Okay.
Befragt.
Alles klar.
Ob sie homosexuell sind, ob sie bisexuell sind, ob sie heterosexuell sind.
Aber die kennen doch die Begriffe noch gar nicht.
Ja, also.
Also er muss wieder die Praxis abfragen.
Genau, also fragt dann
haben sie
die
das
Praxis
gemacht?
Ab,
haben sie das gemacht?
Ja, hast du auch mal mit Männern. Und es stellt sich dann eben so raus, dass so 3% oder 7% der Befragten sagen eben, ja, ich bin homosexuell, und es gibt dann irgendwie 13%, die sagen, sie sind bisexuell, und dann der Großteil sagt, ich bin heterosexuell.
Also jetzt in der Übertragung von Hirschfeld.
Genau, in dieser Umfrage.
Ja, wenn ich mal die Fischer vom Starnberger sehe, denke ich, ja, ich bin bisexuell, also da wird
ja, also
gesagt,
beziehungsweise,
die wissen gar nicht, was die wollen.
Ja, also beziehungsweise jetzt in die moderne Sprache übersetzt, ist das so die Prozentzahl, die rauskommt. Und was so interessant ist, ich weiß nicht warum leider, aber im Zuge dieser Studie, die dann auch publiziert wurde, wurde er eben wegen Verleumdung verurteilt, verklagt. Und ich glaube auch von den Studenten. Entweder, weil in dieser Studie den Klarnamen verwendet wurden vielleicht oder weil die Studenten sich dann da irgendwie vorgeführt gefühlt haben. Aber er wird auf jeden Fall angezeigt und er wird eben wegen Beleidigung auch verurteilt. Also da sieht man dann auch wieder diese Kriminalisierung auch einfach von solchen Studien. Also es wird eben nicht, also es wird einem nicht einfach gemacht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Zum einen, weil die Gesellschaft nicht drüber reden möchte und zum anderen, weil dann auch immer so gleich die Justiz nachfolgt und man dann verurteilt wird. Er musste dann, glaube ich, nur Geld zahlen. Und das nächste Mal tritt er dann eben bekannt groß in der Presse auf im Zuge des Eulenburg-Harden-Affäre. Und da, wir hatten das vorhin auch schon angesprochen, eben Harden, jüdische Abstammung, seine Eltern sind getauft. Trotzdem lässt man es ihn nicht vergessen. Und Magnus Hirschfeld ist auch eben praktizierend, aber er ist eben jüdisch, jüdischen Glaubens. Und dieser Antisemitismus wird da eben massiv hochgekurbelt. Also das sind dann wieder eben so in Anführungszeichen so die Juden, die uns zerstören wollen und jetzt kommen sie mit ihrer Homosexualität und machen uns alle schwul. Und
sterben wir auf.
Ja. Während auf der anderen Seite Adolf Brandt der Meinung ist, wir sollten alle schwul werden. Das ist die wahre Liebe. Nur Männer können wahre Gefühle miteinander teilen.
Das hätte die Liebenberger Runde wahrscheinlich auch so gesehen.
Wahrscheinlich. Also die haben da viel auch mit gemein gehabt. Also dieser Antisemitismus kommt immer wieder hoch. Also das ist auch so ein gefundenes Fressen für die Konservativen, später dann auch für den Rechtsextremen, für die Rechtsnationalen. Immer dieser, geht immer dann drauf, der Jude, der alle, und der, auch der homosexuelle Jude, denn Magnus Hirschfeld ist eben auch offen homosexuell. Und was eben auch ganz interessant ist, er veröffentlicht 1910 das Buch Die Transvestiten. Setzt sich da dann eben auch ein, dass Transvestitenscheine ausgestellt werden.
Transvestitenscheine?
Ja, dann
so ein ärztliches Gutachten.
So ein ärztliches Gutachten erstellt er.
Und dann kann ich mich operieren lassen?
Nee, dann darfst du öffentlich die Kleidung des anderen Geschlechts tragen. Also das war eben im Kaiserreich ein Problem.
Ja gut, vielleicht sind auch die wenigsten jetzt auf die Idee gekommen. Genau. Obwohl, nee, stimmt ja eigentlich nicht, beim Kaiser. Auf den Nordlandfahrten.
Da war es in Ordnung.
Und in Liebenberg und bei anderen Festivitäten. Der eine, ich habe vergessen, welches Amt er innehatte. Ein hohes militärisches Amt, der einen Herzinfarkt erlitt, weil er im Tetüv und in einem Federhut vor dem Kaiser Ballett getanzt hat. Und dann sozusagen, ja, sozusagen auf der Bühne noch verstarb. Also da hat man das gerne. Im kaiserlichen Umfeld durfte man gerne Damenkleidung anziehen, zur allgemeinen Belustigung.
Ich glaube, das ist auch wieder dieser Punkt, den ich in der ersten Folge angesprochen habe, mit diesem Adeligen. Im Adel sagt man, das ist Tradition und das ist einfach so, wir machen das. Wir haben die Freiheit, wie eben Philipp von Orléans die Freiheit hatte. Und innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft gelten eben strengere moralische Regeln. Da wird das sofort als abnorm abgetan. Und es ist eben so, dass viele eben, ja, also Magnus Hirschfeld bezeichnet sie als Transvestiten. Das sind heute eben transgeschlechtliche, transsexuelle, die eben ihre Geschlechtsidentität ausleben möchten. Und das ist eben nicht möglich, da sie häufig, wenn sie sich eben als biologischer Mann oder als biologische Frau in der Kleidung, also als biologischer Mann in Frauenkleidung, als biologische Frau in Herrenkleidung auf der Straße zeigen, von der Polizei verhaftet werden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Mhm. Es wird dann auch immer behauptet, also die werden dann auch gleich als psychisch krank abgetan, dass die kriminell sind, also denen wird immer so das Schlimmste unterstellt, was man sich so vorstellen kann, weil sie eben einfach anders sind. Und in diesem Zusammenhang verfasst Magnus Hirschfeld dann eben das Buch Die Transvestiten, um zu erklären, warum sie das tun. Und dass es sich bei diesen Menschen eben nicht um psychisch gestörte Personen handelt, sondern um ganz normale, liebe, gutmütige Menschen, die einfach nur die Kleidung des anderen Geschlechts
einfach
tragen
nur mit
möchten.
Ihrem Liebsten mal Sonntagnachmittags ein Stückchen Kuchen essen.
Genau. Und dabei
ein bisschen ein Harpe Kerkeling-Sketch.
Und dabei eben die Kleidung des anderen Geschlechtes tragen möchten. Bei meinen Recherchen habe ich eben auch so ein bisschen am Rand mitbekommen, dass der Begriff Transvestit umstritten ist mittlerweile, nicht mehr benutzt werden sollte. Warum, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, weil Crossdresser ist in Ordnung, Transvestit nicht, wobei das im Grunde das Gleiche meint, nur in zwei verschiedenen Sprachen. Das eine ist Latein, das andere ist Englisch. Von daher, wenn jemand uns zuhört und das zu erklären kann,
erklärt uns bitte auf,
warum
auch nicht so bewandert in der Diskussion darüber.
Warum Transvestit jetzt nicht in Ordnung ist, also auch wenn wir hier falsche Begriffe verwenden, die jetzt nicht mehr, das tun wir nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit, und weil wir im Grunde auch einfach nur die Begriffe verwenden, wie sie in den Quellen vorkommen. Also Magnus Hirschfeld nennt diese Menschen eben Transvestiten, und in dem Sinne wird dieser Begriff jetzt öfter fallen. Wenn das ein Problem ist, dann erklärt uns bitte, warum. Also ich habe es eben offensichtlich nicht verstanden.
Ja gut, das ist natürlich ein Problem, dass wir das nicht verstehen oder dass wir jetzt nicht so up to date sind.
Und wir würden es auch, also ich würde es auch gerne wissen, sagen wir es so.
Das allerdings, genau. Also wir freuen uns sowieso immer, wenn ihr uns schreibt, aber insbesondere, wenn ihr uns weiterhelfen könnt inhaltlich. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir die Quellen aus den 20ern oder 10ern, wo sind wir jetzt eigentlich?
In den 1910ern.
1910er noch. Gut, müssen wir jetzt natürlich mit den Begriffen leben, die
mit den Arbeiten.
Der Hirschfeld benutzt.
Genau, und die Sache ist eben die, er bezeichnet eben auch Transvestiten nicht eben als Personen, die einfach zum Spaß die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, wie wir das eben heute mit Crossdressern meinen oder mit Drag Queens oder Drag Kings, die das auch als Performance machen, sondern er bezeichnet damit eben Personen, die ja eigentlich wahrscheinlich wirklich transgeschlechtlich gewesen sind. Die haben dann auch ihren Namen ändern lassen, also oder geschlechtsneutrale Namen verwendet, wo man dann doch eher denkt.
Im Kaiserreich. Ihren Namen ändern lassen?
Ja.
Sie sind also zum Bürgeramt gegangen und haben gesagt, ich bin eigentlich eine Frau, auch wenn ich wie ein Mann aussehe oder ob sie so wirke.
Bitte ändern Sie
meinen Namen.
Das war mit diesem Transvestitenschein möglich. Dass man dann eben zum Amt gehen konnte.
Unter der Regentschaft seiner Majestät Kaiser Wilhelms II.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit Wilhelm II. Darüber informiert war. Das lief dann doch eher über die Stadtverwaltung. Also das war auch nicht überall im Reich. Und,
Das war eine Berliner Sache.
Das war eine Berliner Sache. Es ist aber auch in Hamburg und in München.
Okay.
Und, also in größeren Städten, Köln auch, wurden solche Scheine ausgestellt. Mhm. Und dadurch konnten sie dann eben ins Bürgeramt gehen und den Namen ändern lassen. Und haben dann eben auch sich ausweisen können, wenn sie von der Polizei kontrolliert wurden, um dann nicht mehr verhaftet zu werden. Wie weit sich die Polizei dann dran gehalten hat oder ob die dann trotzdem beleidigt wurden, das kann man jetzt so im Nachhinein eben nicht sagen. Aber sie konnten dann eben einfach nicht mehr wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt werden und angeklagt werden. Also das hat ihnen dann doch so einen gewissen Druck genommen. Da hat eben Herr Magnus Hirschfeld sich für eingesetzt. Er hat die dann eben auch ausgestellt. Das hat bei ihm ungefähr 50 Reichsmark gekostet. Hat er sich auch so ein bisschen mit finanziert. Interessanterweise 1921, also jetzt sind wir schon nicht mehr im Kaiserreich, jetzt sind wir eben schon in der Weimarer Republik, wird dann auf Beschluss des preußischen Innenministeriums erlassen, dass Menschen ihren Namen angleichen können. Also sie benötigen jetzt nicht mal mehr diesen Transvestitenschein, sie können einfach zum Amt gehen und sagen, ich will meinen Namen angleichen.
Aber das ist doch krass, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Man hat den Paragraphen 175 mit all den...
Ja, wobei das ja...
Dingern, auf der anderen Seite stellt man solche Scheine aus und man kann den Namen sogar ändern.
Ja, interessant, aber das sind ja auch keine Handlungen. Das ist ja keine Unzucht in dem Sinn, sondern sie tragen ja nur Kleidung des anderen. Also das wird eben nicht, also das finde ich eben auch interessant. So das eine ist okay und das andere nicht. 1919 noch, also ein paar Jahre, also bevor dieser Beschluss eben durchgeht, gründet Magnus Hirschfeld eben im Tiergarten sein Institut für Sexualwissenschaft. Und was ich besonders lustig fand und was vielleicht manche unserer Zuhörer auch lustig finden, in der Villa Joachim. Auf jeden Fall gründet er eben 1919, also direkt jetzt mit der Gründung der Weimarer Republik, dieses Institut für Sexualwissenschaft. Und dort lässt er dann eben auch diese Transvestitenscheine ausstellen. Geht dann eben auch, hält öffentliche Vorträge. Und hier merkt man dann eben, auf der einen Seite hat man das preußische Innenministerium, das sagt, ihr dürft eure Namen angleichen lassen, gar kein Problem. Auf der anderen Seite haben wir eben aber auch, dass er als in München 1920 einen Vortrag hält, nach diesem Vortrag mit einem Bekannten, mit dem er unterwegs war, überfallen und bewusstlos geschlagen wird von eben Personen, die seiner Meinung nicht teilen. Und muss dann auch ins Krankenhaus und die Presse ist auch schon überzeugt davon, dass er getötet wurde bei diesem Anschlag und meldet das auch.
Ach.
Und er liegt dann im Krankenhaus und kriegt es mit und meint dann, nee, so, das haben sie noch nicht geschafft, ich bin noch da. Es gibt dann eben auch, hält eine Rede und es gibt dann, es sind noch nicht die Nationalsozialisten, aber es sind so völkische, also ein völkischer Bund, die dann auch in der Zeitung werben, ja, Magnus Hirschfeld hält hier einen Vortrag, wir müssen da in guter Gesinnung hin, uns mit unseren Trillerpfeifen bewaffnen und ihn dann niedertrillern. Also da merkt man eben, dass da doch schon auch ein großer Widerstand innerhalb der Gesellschaft gegen den eben in Anführungszeichen schwulen Juden ist, der uns alle schwul machen möchte. Also das ist eben ganz klar dieses Bild auch der Rechten hier gegen zu sein. Und 1919, also im gleichen Jahr, wo er dann auch sein Institut gründet, ist er auch Berater bei dem Film Anders als die anderen.
Das ist ein Film.
Das ist ein Film. Das ist, glaube ich, noch ein Stummfilm, muss noch ein Stummfilm sein. Mhm. Das ist auch so ein Aufklärungsfilm. Und diese Geschichte dieses Films.
Von wann jetzt?
Von 1919. Und das finde ich.
1919?
Ja.
Und es. Da gibt's gerade Bürgerkrieg und man schreibt eine neue Verfassung und regt sich auf für den Versailler Vertrag und die ganzen Abtretungen und Reparationszahlungen und die machen einen Film, einen Aufklärungsfilm.
Ja. Ich finde das großartig. Das ist ein Ding. Und anders als die anderen ist eben auch der Titel, bezieht sich zum einen auch auf Schriften, die in dieser intellektuellen Blase so umgehen. Und ist auch so ein Bezug auf das Lila Lied.
Was ist das Lila Lied?
Genau, das war jetzt meine Frage an dich.
Das kommt jetzt im Zusammenhang mit Eulenburg und so nicht vor.
Nee, das ist auch erst so, das kommt auch eigentlich so in dieser Zeit vielleicht ein bisschen später auf. Das ist so ein bisschen die Hymne der queeren Szene, Menschen, vor allem natürlich in Berlin, aber überhaupt in Deutschland. Und da wird das eben auch so angesprochen, man ist anders, wir sind anders als die anderen, das ist Teil des Refrains. Mhm. Und dieses Lila Lied ist natürlich auch, man sieht sich hier schon so ein bisschen so als dieses dritte Geschlecht, davon schreibt auch Magnus Hirschfeld in seinen Texten, es gibt eben Männer, es gibt Frauen und es gibt das dritte Geschlecht und das sind eben die, eben nicht in dieses binäre Raster hineingehen. Und Lila ist dann natürlich als Farbe ganz passend. Wir haben ja.
Weil es liturgisch ist?
Weil es liturgisch ist. Weil es eine Mischung ist von welchen Farben?
Blau und Rot.
Ja.
Und das ist jetzt Uranus und.
Nein.
Dingelsbummels? Nee.
Aber auch schon in den 90ern.
Blau und Rot.
Was blau und Rot, weil das auch schon in den 20ern.
Uniform.
Als Farben der Geschlechtszuweisung verwendet wurde.
Ach so, ja, manchmal stehe ich auch ein bisschen auf dem Schlauch. Hätte jetzt rosa gesagt.
Vielleicht auch rosa, ja. So ein helleres Lila dann.
So, weil wir bei Rot bei männlich sind und Blau bei weiblich.
Ja, das ist in den 20ern schon gedreht.
Bist du sicher?
Mhm.
Okay.
Das hat sich in den 20ern schon gedreht. Aber im Kaiserreich ist es noch genauso. Da haben wir ausführlich uns schon drüber unterhalten.
Den jungen Kindlein, nicht vor allzu langer Zeit geborenen, dann, wenn es ein Junge war, ein rosa Strampler angezogen hat und mit einem Mädchen lieber den hellblauen.
Ja. Und das dreht sich dann eben so in den 20er Jahren, aber wenn man blau und rot kombiniert oder rosa kombiniert, kommt eben lila
dann
bei raus.
Muss man sich nicht entscheiden für eine
und
Farbe.
Das finde ich wunderschön, dass man dann sagt, ja, die dritte Gruppe hat dann eben lila.
Heute eher so die lila Latzhose ist doch so die
Frauenbewegung. Genau.
Also, eigentlich.
Wie das sich da bewegt hat, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber höchstwahrscheinlich eben in den 20er Jahren wird eben die Farbe lila wirklich hier verwendet als Symbol von Queerness. Und also anders als die anderen, daher so ein bisschen auch der Titel von diesem Film. Und in dem Film geht es tatsächlich um eine typische Erpressungsgeschichte eines homosexuellen Mannes. In der Hauptrolle Konrad Veit, sehr berühmter Stummfilmdarsteller in der Weimarer Republik, hat
Ich bin, nicht so bewandert.
Ich bin da auch nicht so
merke
bewandert.
Ich gerade in der Filmgeschichte.
Aber
ich kenne nur so die ganz großen Klassiker.
Wie heißt, also jetzt habe ich den Namen, jetzt habe ich
aber
ihn
so
gerade.
Aber so Schauspieler kann ich mir generell nicht so gut merken.
Das Kabinett des Dr. Caligari.
Ah ja, okay.
Da hat er so seinen großen Durchbruch gehabt. Ist dann, war selbst eben auch bekannt, als bekannter Bisexueller, ist dann auch, ich glaube, Ende der 20er schon in die USA ausgewandert, hat dann den Nazi in Casablanca gespielt.
Aha, okay.
Und
auch
ist
schon
dann,
lange nicht gesehen.
Ja. Auch schon, ja, ist dann eben auch in den USA gestorben, musste dann den Rest seines Lebens Nazis spielen, obwohl er eigentlich vor denen fliehen musste.
Ist ja schon bitter auch.
Ja, man hat ihn dann in Hollywood einfach nicht zu schätzen gewusst, aber in der Weimarer Republik war er eben sehr, sehr bekannter, großer Schauspieler und dass sie ihn eben für diese Rolle eben gewinnen konnten, war auch schon eben bedeutend für diesen Film. Wie gesagt, das ist so eine typische Erpressungsgeschichte, wie eben auch viele Männer das in der Weimarer Republik, aber auch im Kaiserreich eben erleben mussten, dass sie ja Liebschaften hatten, dass sie teilweise eben auch zu Prostituierten gegangen sind und eben Konrad Veit in dieser in der Rolle wird dann von diesem Prostituierten erpresst. Und der sagt ihm entweder, du gibst mir jetzt Geld oder ich erzähle halt allen, dass wir Kontakt hatten und ich oute dich gegen deinen Willen. Und das führt dann eben in diesem Film auch dann zum Selbstmord der Hauptfigur. Mhm. Und Magnus Hirschfeld hat diesen Film mitproduziert, spielt auch als Magnus Hirschfeld mit, leistet dann so als Arzt so ein bisschen Beistand für die Hauptrolle, die dann eben weiß, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich machen? Und Magnus Hirschfeld erklärt dann eben, nein, Homosexualität ist nichts Schlimmes, es ist alles natürlich, sollst dich dafür nicht schämen. Also nutzt das
wirkt wahrscheinlich gar nicht gestellt.
Nutzt das eben so als Plädoyer auch nochmal für die Legalisierung eben auch der Homosexualität. Aber es soll eben zeigen, was dieser Paragraph 175 eben bedeutet für die Männer, die darunter eben zu leiden haben und dass man das eben doch bitte abschaffen soll. 1920 passiert was mit dem Film? Alle haben ihn gesehen. Es hat ein großes Aufsehen erregt.
Ja, es war ein Blockbuster, oder?
Ja, Blockbuster vielleicht nicht, aber man hat ihn schon gesehen, man hat ihn bewertet und im Zuge der neuen demokratischen Regeln sagt man, er wird verboten. Auch wenn man eben gesagt hat, eigentlich Zensur findet nicht statt,
das ist ja Gefährdung der Jugend wahrscheinlich.
Genau, das ist Schmutzkram, das ist unanständig und das dürfen die Menschen nicht mehr sehen. Dieser Film wird 1920 verboten und darf dann nur noch in privaten Vorstellungen gezeigt werden zur Aufklärung, wird dann auch noch im Institut für Sexualwissenschaften im Tiergarten gezeigt, aber öffentlich ist er nicht mehr zugänglich und er ist dann eben auch nicht mehr vollständig erhalten heutzutage.
Dabei denke ich gerade daran, dass ich glaube, bei der Eulenburg-Affäre, da wurde der Kladderadatsch oder so andere Satireblätter, da wurde der Straßenverkauf auch untersagt. Ja. Obwohl es ja eigentlich so auch keine Zensur mehr gab, aber wahrscheinlich mit einer ähnlichen Begründung durfte das dann so nicht mehr verkauft werden, aber in Geschäften noch. Und dann haben die sozusagen extra Werbung machen können. Ja, auf der Straße kriegen sie es nicht mehr. Aber hier bei uns können sie jetzt noch die neueste Geschichte von Moltke und Eulenburg. Also vielleicht hat man da auch irgendwo so private Filmvorführungsabende dann veranstaltet.
Ja, und dieser Film ist eben, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, er war 45 Minuten lang oder es haben sich nur noch 45 Minuten erhalten, eins von beiden. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr vollständig erhalten. Interessanterweise hat die längste Fassung, die sie jetzt auch in München liegt, aus der Ukraine kam sie. Irgendwer hat sich in der Ukraine diesen Film angeguckt und angeschafft und da hat er sich erhalten.
Jetzt wurde er in Sicherheit gebracht. Jetzt kürzlich,
ja,
oder was?
Das ist schon ein paar Jahre her, aber liegt dann eben jetzt in.
Jetzt hätten sie so ein Filmarchiv ausgelagert oder so zu. Okay.
Ich weiß es nicht, wie genau, aber es liegt jetzt in München im Filmhistorischen Museum. Also das so versucht eben Magnus Hirschfeld auf verschiedenen Wegen Aufklärungsarbeit zu leisten, scheitert dann doch meistens eben an der Zensur. Es gibt keine Zensur, aber man kriegt die Dinge schon verboten, wenn man sie verbieten möchte. Ja, jetzt in den 20ern arbeitet er vermehrt, versucht eben weiter diesen Paragraphen abzuschaffen, was nicht passiert. Es ist aber eben interessant, und das ist dann natürlich auch dieser Punkt mit Berlin als die Hauptstadt, die große Stadt auch der queeren Szene in Deutschland, in der Weimarer Republik. So, es wird dann auch immer beschrieben, so, ja, und dann die goldenen 20er, und da ist es jetzt möglich. Ich glaube, wir haben es jetzt deutlich gemacht, dass das eben einen langen Vorlauf hatte, dass das jetzt möglich wird. Hat eben dann auch damit zu tun, dass die Polizei in Berlin sehr liberal wird. Also der Paragraph gilt immer noch. Die Polizei hat aber so ein stilles Einvernehmen, man verhaftet die jetzt nicht mehr. Oder wenn, dann nur, wenn es wirklich offensichtlich auf der Straße passiert. Und das ist auch so der Grund, warum sich dann eben in Berlin diese vielen Bars und Clubs gründen. Das bekannteste ist das Eldorado, wo Menschen dann eben zusammenkommen können, sich treffen können. Und das wird dann eben auch häufig angeklagt, auch von Auswärtigen, die sich dann in Berlin bei der Polizei beschweren, wie so, die rennen da alle rum und wir waren in der Bar und da waren Männer.
Ja, aber die haben einen Schein von dort.
Die haben dann Frauenkleider getragen und haben die ganze Zeit miteinander rumgemacht. So, wie kann die Polizei das gelten, durchgehen lassen? Und die Polizei erklärt das dann eben damit, ja, es ist uns lieber, sie machen es da in den Läden, als irgendwo an Orten. Und so können wir es besser kontrollieren und so haben wir ein Auge drauf. Und wenn dann irgendwas passiert, dann, also so legitimieren sie es. Und was eben auch interessant ist, Magnus Hirschfeld selbst hat auch tatsächlich sehr gute Kontakte zur Berliner Polizei. Also er ist da auch mit den führenden Personen im Austausch und kann da scheinbar auch so ein bisschen auch auf die einwirken. Und die Polizei ist auch willig, da zuzuhören und zu sagen, ja, ist okay, wir verfolgen das nicht so stark wie anderswo. Also das ist auch ein Grund, warum Berlin überhaupt dieser Brennpunkt wird, weil die Polizei hier ein Auge zudrückt. Weil sie willig sind, weil sie selber eben auch diese liberale Einstellung haben, wir verfolgen das nicht, die tun ja niemandem was, so, wir machen das nicht. Das ändert sich in den 30ern. Interessanterweise, ja, Magnus Hirschfeld ist natürlich setzt sich groß auch in Deutschland eben für diese Themen ein und wird dann 1931 in die USA eingeladen, um in den USA zu sprechen. Und er wurde ja, wie gesagt, schon öfter die gesamten 20er Jahre über von auch den Nationalsozialisten, aber auch von anderen rechtsnationalen, rechtskonservativen Gruppen angegriffen und weiß, dass es jetzt vielleicht besser wäre, wenn er das Land verlässt, weil er ja eben auf dieses Doppelte auch angegriffen wird. Er ist eben homosexuell, er ist Jude und das sind die Themen, die eben ihm immer wieder vorgeworfen werden. Und das Klima in den USA ist für ihn einfach sicherer.
Aber ist er nicht.
Ja, doch, er geht in die USA 31 und hat auch den Plan, in den USA erstmal zu bleiben. Also er findet das da schon ganz, ganz gut und spricht dann auch und erhält Vorträge in Deutsch und Englisch, was eben auch interessant ist. Also es gibt eben auch scheinbar deutschsprachige Amerikaner, die ihm zuhören möchten.
Ja, beziehungsweise in der Wissenschaft war es damals, glaube ich, noch verbreitet, dass man auch Deutsch können sollte.
Ja, weil also das...
Die ganzen Veröffentlichungen der deutschen Nobelpreisträger studieren zu können.
Nee, wobei es gibt, glaube ich, auch in der Zeit noch deutsche Communities in den USA, die ja, auch noch Deutsch sprechen.
Du bist nicht der einzige Emigrant wahrscheinlich auch dann zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, und es ist eben ganz interessant, dass wenn er Deutsch spricht, dann setzt er sich in seinen Vorträgen eben für die Legalisierung der Homosexualität ein, setzt sich da eben ganz klar. Wenn er Englisch spricht, spricht er dann nicht mehr drüber. Also da geht's dann um heterosexuellen Geschlechtsverkehr.
Ach so.
Ja, und das ist eben ganz, ganz interessant.
So, das ging in Amerika nicht.
Ja,
da geht's dann nur um Eheberatung.
Genau. Das finde ich nämlich so spannend, denn das wird dann auch so irgendwie so als sein Straight Turn bezeichnet, also seine heterosexuelle Umkehr, weil er tatsächlich vor den US-Amerikanern nur darüber redet, wie amerikanische Männer angemessen mit ihren Ehefrauen umgehen können. Okay. Weil anscheinend US-Amerikaner noch nicht so weit waren, über Homosexualität aufgeklärt zu werden. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wenn man sich so anguckt.
Das war schon schlimm genug wahrscheinlich, über Sex zu sprechen.
Ja, also auch über...
Oder zu hören.
Also überhaupt, wenn man sich das so vorstellt, in Deutschland, er ist da mit den Transvestitenscheinen unterwegs, kann da wirklich Menschen auch helfen. In den 1920ern werden auch erste geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen. Homosexualität, es ist illegal, wir haben den Paragraph 175, aber auf der anderen Seite haben wir viele Zeitschriften, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Der eigene von Adolf Brandt ist eins. Wir haben aber 1920 gründet sich auch die Zeitschrift Die Freundschaft. Wahrscheinlich Bezug nehmend auf das Gedicht von Friedrich Schiller. Mhm. Die Freundschaft. Und das ist ganz interessant. Das hatte ich vorhin vergessen, als es um den eigenen ging von Adolf Brandt. Der eigene ist verboten worden. Nach zwei
in
Ausgaben.
In Weimar? Oder
im Kaiserreich. Wegen Schmutzkram. Mhm. Weil der eigene hat das Gedicht Die Freundschaft von Friedrich Schiller abgedruckt. Hä? Und das war für die Zeitgenossen so ein Schweinkram. Ein homosexueller Schweinkram, dass man diese Zeitschrift verbietet.
Weil sie nicht wussten, dass es von
Schiller ist? Weil sie nicht wussten, dass es von Schiller ist.
Nein, jetzt ernsthaft?
Und das hat man ihnen dann erklärt.
Das kommt davon, wenn man zu viele lateinische Sachen nur liest.
Das hat man dann dem Gericht vorgelegt, dass das ein Gedicht von Schiller ist. Und dann mussten sie das zurücknehmen und sagen so, hoppala, sorry. Und ich gehe davon aus, dass die Freundschaft 1920 darauf Bezug nehmend sich gegründet hat. Und während eben Adolf Brandt und sein eigener doch sehr stark in dieses griechisch verherrlichende, antifeminine, absolut pro-maskuline, was dann ja auch mit den Nationalsozialisten ein bisschen, also zumindest in der Männlichkeitsvorstellung passt, ist die Freundschaft eigentlich wirklich so ein Massenmedium fast schon gewesen. Und die haben dann so verschiedene Berichte besprochen, die haben Bücher besprochen.
Aber die haben dann nicht offen über Homosexualität geschrieben, oder? Die haben dann auch so Freundschaft.
Ja, ja, genau. Die haben dann, also die Bücher, ich weiß nicht, aber es ging immer auch immer um die Freundschaft. Und gerade die Freundschaft als Zeitschrift war so beliebt, weil die Kontaktanzeigen geschaltet haben. Mhm. Und das ist eben auch, diese Kontaktanzeigen waren auch sehr zurückhaltend, auch wieder die Freundschaft. Ich suche einen Freund, ich bin 1,80 Meter groß und blond und habe blaue Augen und suche jemanden, der mit mir spazieren geht. Oder ich bin 46, Arzt und suche eine Frau, gerne verwitwet, die mich versteht. wo man dann weiß, okay, das ist hier eine Zweckehe, er sucht eine Frau zu einer Zweckehe, weil er jetzt eben, um seinen Status in der Gesellschaft zu behalten, halt eine Ehefrau braucht, damit nicht rauskommt, dass er eigentlich Männer möchte. Und dadurch war diese Zeitschrift scheinbar so beliebt, weil es eben Kontaktanzeigen möglich gemacht hat. Und die waren sehr reduziert, also das ist dann wirklich nur 46, Arzt sucht Frau. Ist dann auch sofort verboten worden wegen Schmutzkram und Kuppelei. Wo man dann auch so denkt, so, es gab Zeitschriften, die auch heterosexuelle Kontaktanzeigen geschaltet haben, das war völlig in Ordnung. Aber da hat man gesagt, nein, das ist Kuppelei, weil man wollte diese Zeitschrift verbieten und das sind eben Gründe, die man nennen kann. Scheinbar haben diese Kontaktanzeigen auch so chiffriert sie auch waren, dazu geführt, dass andere Leute die Person erkannt haben, das hat auch wieder zu Erpressungen geführt. So dass die Freundschaft sich dann eben entschieden hat, Kontaktanzeigen schalten wir nur, also kriegen nur noch die uns abonnieren. Direkt in den Briefkasten. Und die Freundschaft durfte dann auch nicht mehr auf der Straße verkauft werden. Also das war auch. Also das sind auch so Zeitschriften, die durften dann nur noch im Abonnement kommen, aber nicht mehr offen auf der Straße verkauft werden. Okay. Und also das eben dann noch so zum Klima der 20er Jahre. Wir haben diese Clubs, wir haben diese Bars, wo eben Männer und Frauen sich ausleben können. Wir haben diese Zeitschriften und dann geht Magnus Hirschfeld in die USA und da ist nichts. Und er darf nur darüber sprechen, wie Männer mit ihren Ehefrauen gut verkehren können. Und das ist so irgendwie so absurd, wenn man sich das so bewusst macht, was so auf der
einen. Vielleicht war das einfach das drängendere Problem in den
vielleicht.
USA.
aber es ist ja eben auch, er hat dann auch versucht, beispielsweise in Chicago hatte er eine Werbung geschaltet, er möchte doch über die Homosexualität sprechen, hat auch angemessene Bilder dabei, also ästhetisch ansprechende Bilder, wurde verboten. Als indecent, sittenwidrig, ging gar nicht. Also er konnte.
Die Capri-Jungs, oder?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Bilder er dabei hatte. Es stand nur mit ästhetischen Bildern. Und also das ist in den USA komplett verboten gewesen, gar nicht möglich gewesen und es ist dann eben auch bekannt geworden, also er ist dann schon auch so als der Einstein des Sex gefeiert worden. in den amerikanischen Medien so ein bisschen, also auch, ich finde es irgendwie auch so amüsant, also Magnus Hirschfeld war zu dem Zeitpunkt auch schon über 60, man sieht es auf den Bildern, er sah auch schon etwas älter aus, er war jüdisch und sollte jetzt die Amerikaner über Sex aufklären. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Dr. Ruth ist so in den, also ist so das neue Ding. Es ist auch eine sehr kleine, mittlerweile sehr alte Jüdin, die in amerikanischen Morningshows darüber redet, wie Frauen einen Orgasmus haben können. Also irgendwie ist das so bei den US-Amerikanern, scheint so ein Ding zu sein. Und es ist dann eben bekannt geworden durch so ein US-amerikanisches Klatschmagazin, dass er eben sich für Schwulenrechte einsetzt, dass er eben diese Transvestitenscheine ausgestellt hat in Deutschland. Und ab sofort hat er in den USA nicht mehr, ist er nicht mehr aufgebaut, durfte er nicht mehr auftreten. Also da auch eben, wie gesagt, zu dem, wie weit die USA zu dem Zeitpunkt sind, wie weit Deutschland, also welche Debatten geführt werden, das finde ich eben Wahnsinn. So denkt man so, das kann doch nicht wahr sein. Er verlässt dann die USA, also er wollte eigentlich in den USA sich niederlassen, dort eben auch Schutz finden. Auch da gibt's dann auch wieder diese antisemitischen Angriffe. Und er reist dann durch die Welt, er geht nach Japan, in China, in Indonesien, er forscht dort auch die lokalen Sexualpraktiken. Japan ist dann auch so ganz interessant, weil die Sexualität in Japan ja auch ganz anders ausgelebt wurde, bevor eben die europäischen Kolonisatoren kamen. Er kommt dann eben auch mit Personen in Kontakt, beziehungsweise er hat dann einen Liebhaber, einen Japaner, und trifft dann dessen Eltern. Und die haben überhaupt kein Problem mit ihm und die freuen sich so, weil dieser Liebhaber ist auch ein Schüler von ihm und die sind ganz stolz auf ihren Sohn und denken, wir hoffen, dass unser Sohn, der Magnus Hirschfeld Japans wird. Aha. Ja, ich glaube, der Vater ist es dann auch, der sich dann, als dann Deutschland und Japan dann das Bündnis später schließen, dann auch Nationalsozialist wird.
Ah ja.
Also das ging auch so ganz abstrus. Und er kommt dann ein paar Jahre später, 34, zurück nach Europa, war dann auch im Mittleren Osten, war in Palästina, wollte dort aber nicht bleiben, geht dann nach Frankreich und lässt sich dort in Nizza nieder, wo er dann ein Jahr später mit 67 Jahren an einem Herzinfarkt stirbt. Also die Machtübernahme hat er noch miterlebt und dann stirbt er. Was er auch miterlebt hat, beziehungsweise höchstwahrscheinlich erfahren hat, ist, dass sein Institut nämlich sehr, sehr schnell nach der Machtübernahme geplündert wurde und zerstört wurde. Und der Großteil seiner Bibliothek eben auch bei der Bücherverbrennung hier in Berlin komplett vernichtet wurde. Und dass man
noch seine Büste noch mit ins Feuer geworfen.
Genau. Und das Pikante daran ist, dass ein Mitarbeiter von Magnus Hirschfeld später gesagt hat, dass der Grund, warum die Nationalsozialisten dieses Institut sofort geplündert haben, war, weil dort weil vermeintlich Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei Patienten bei ihm waren und sich haben von ihm beraten lassen aus verschiedenen Gründen. Und das sollte eben, diese Plünderung, diese Zerstörung sollte eben verschleiern, dass man dort Akten hat verschwinden lassen. Wahrscheinlich
waren noch ein paar Transvestitenscheine für SA-Mitglieder da ausgestellt.
Man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob das stimmt, was er da gesagt hat. Man kann es nicht nachprüfen, weil es ist halt alles weg. Aber es würde in ihre Heuchelei hineinpassen, dass eben dann das zerstört wurde. Das Gebäude ist dann auch bei den Luftangriffen zerstört worden und heute ist halt nichts mehr von da, von diesem Gebäude. Also sie haben mittlerweile, ich glaube 2014, haben sie ein Schild hingestellt, hier stand das Haus, aber seitdem ist dort nichts mehr über von. Und seitdem dann auch Magnus Hirschfeld ist eben lange in Vergessenheit geraten. Jetzt seit einigen Jahren wird er wieder, und da wird auch seine Leistung eben hervorgehoben. Es gibt also die Magnus Hirschfeld Stiftung oder Gesellschaft, die auch den Preis verleihen.
Ah, ja.
Ich glaube, jedes Jahr verleihen sie mittlerweile auch den Magnus Hirschfeld Preis. Also für Leistungen
in der Wissenschaft oder generell
ich glaube beides.
Queeres Engagement.
Für queeres Engagement und ich glaube auch in wissenschaftliches Engagement. Genau, das ist so ein bisschen so die Geschichte Magnus Hirschfeld, also zum einen natürlich das Leben Magnus Hirschfelds, aber zum anderen eben auch so die Entwicklung queeren Lebens in Deutschland vom Kaiserreich eben bis 33, wo es dann ja eben dann doch sehr brutal.
Ja, und da muss ich eben, deswegen habe ich das so angesprochen, immer daran denken, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, eines polnischen Journalisten, der öfter in Berlin war in während dieser Zeit der Machtübernahme und Machtausbaus und so weiter. Und der selber auch homosexuell war und sicher sehr viel zu Gast war in den von dir erwähnten Lokalitäten in Berlin. Und dann natürlich da auch schreibt in seinen Artikeln für die polnische Presse, wie bedauerlich das doch sei, dass jetzt diese ganzen Lokalitäten geschlossen seien, aber die Homosexuellen hätten ja eine neue Heimat in der SA gefunden. Was ja dann tatsächlich auch in Teilen zutrifft.
Ja, also es gibt also auch gleichzeitig haben wir auch Christopher Isherwood, der auch in Berlin gelebt hat, auch in Berlin geschrieben hat und irgendwie auch so sein bekanntestes Werk mit ist Kabarett, also nee, das ist Goodbye Berlin, heißt sein Buch und das ist dann in das Musical Kabarett umgeschrieben worden, umgedichtet worden, das eben auch verschiedene Fassungen hat und das ist eben auch, wenn man das liest, doch sehr deutlich das Leben, also gibt uns so einen Blick in dieses Leben in den 20er Jahren. Christopher Isherwood war ja auch offen eben homosexuell und hat eben dieses sehr schön beschrieben auch, wie eben diese, ja, die nationalsozialistische Machtübernahme eben auch hier so langsam fühlbar wird. Also das fand ich eben auch sehr spannend. Ja.
Ja, und dann wird der Paragraph 175 tatsächlich nochmal wirklich relevant. Und interessanterweise in dieser dann nochmal verschärften nationalsozialistischen Form ja in der Bundesrepublik noch fortgelten.
Ja.
Während man in der DDR dann so, zur Weimarer Fassung wieder zurückkehrt. Und es gibt ja auch in der Bundesrepublik noch, fällt mir auch der Name gerade nicht ein, ein General mal, der da in den Verdacht geriet, homosexuell zu sein und damit erpresst wurde. Und ich glaube, selbst in der Engholm-Barschel-Affäre spielte das eine Rolle, dass Björn Engholm das so unterstellt wurde. Also bis sozusagen noch in die ans Ende des 20. Jahrhunderts, bis dann in den 90ern restlich sozusagen der letzte Rest, was im Strafgesetzbuch getilgt wurde, ist das eben noch relevant, jetzt mal abgesehen von den ganzen anderen Themen, die du angesprochen hast und die als Urninge zum ersten Mal literarisch besprochen wurden.
Ja, was ich eben auch ganz interessant finde, also der Paragraph wird eben im Nationalsozialismus verschärft, dass es jetzt eben nicht mehr nur irgendwie 2 Jahre Haft ist, sondern eben Konzentrationslager darauf steht, also eben auch der pinke Winkel oder der rosa Winkel dann eben auch dafür eingeführt wird. Was aber in dem Sinne interessant ist, dass, soweit ich weiß, für die Frauen er niemals galt. Also die Frauen wurden niemals mit aufgenommen, obwohl es im Nationalsozialismus Debatten darüber gab, dass man ihn ändern möchte und eben auf Frauen ausweiten wolle. Und das hat man aber, ich glaube, nicht getan. Und das eben auch, also dieses Thema auch der Paragraph 175 ist natürlich auch für die Schwulenbewegung auch eben sehr wichtig, weil eben männliche Homosexualität verboten war. Und weibliche Sexualität aber nicht, also weibliche Homosexualität nicht. Wo man dann eben auch debattiert, was ist schlimmer, also gesetzlich verfolgt zu werden oder übersehen zu werden und nicht beachtet zu werden und die eigene Identität komplett ausgelöscht zu sehen. Oder ja.
Wobei man sich dann, glaube ich, trotzdem nicht vorstellen darf, dass das dann frei ausgelebt werden konnte.
Nee, also natürlich, auf gar keinen Fall.
Im Zweifel wieder dem Psychiater vor der Haustür stehen.
Dann passiert das.
Oder irgendwelche anderen Möglichkeiten.
Und genau, also der Paragraph ist dann in der Bundesrepublik noch weiter in der Fassung, aber ich glaube schon 54 oder so angepasst worden. Also es gab 2 Reformen, ich glaube 54 und dann in den 70ern, 77 oder 73, ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben. Und da wurde es dann soweit, in Anführungszeichen legalisiert, dass man das Schutzalter hochgesetzt hat. Also das Schutzalter in Deutschland ist 14 Jahre und für homosexuelle Männer ist es erst 18. Also homosexuelle Handlungen durften erst mit der Volljährigkeit durchgeführt werden, während alles andere schon mit 14 möglich ist. Und dann 94 ist er eben komplett entfernt worden. Und in der Weimarer Republik war es eben schon früher abgeschafft, glaube ich sogar. Aber sie haben es irgendwie nicht verfolgt oder so.
Das ja gut, wenn du jetzt, so wie du es in Berlin beschrieben hast, wahrscheinlich, das mag sein, aber das der Paragraph bestand da genauso wie im Kaiserreich fort.
Okay.
Und ist dann eben in dem NS verschärft worden und ist dann so weiter bis in die 70er im Prinzip geblieben, während die DDR dann wieder zu der Ursprungsfassung, glaube ich, zurückgegangen ist. Und das dann nachher hat sein lassen auch.
So, genau. Das von mir.
Ja, vielen Dank dafür.
Irgendwas wollte ich noch sagen. Eine
Doppelfolge mit Magnus Hirschfeld als Bindeglied und natürlich dem übergeordneten Thema, auch wenn der Kaiser jetzt weg ist.
Ja.
Das Liebchen ist weg, dafür droht dann neues Ungemach am Ende dieser Stunde.
Ja.
Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ungenauigkeiten bemerkt habt, die es sicher gegeben hat.
Bestimmt.
Oder Begrifflichkeiten nochmal klarstellen möchtet, dann sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr eine E-Mail schreibt an kontakt@flurfunk-geschichte.de oder ihr schreibt uns bei Facebook oder Twitter. Und wir danken euch, dass ihr Flurfunkgeschichte treu seid und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und wünschen euch alles Gute.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Auf Wiederhören.
Das
ich weiß es nicht.